Mann beißt Hund. 20 Geschichten aus 20 Jahren.
Weißt du noch, Nicola, wie wir vor 20 Jahren bei der Gründung über das Thema Werte nachgedacht haben?
Ja, doch, ich erinnere mich, das war uns sehr wichtig damals. Wir kamen ja aus einer großen Agentur und wollten auch da einiges anders machen. Also es war uns sehr wichtig, dass wir ganz klar darin sind, für wen wir arbeiten und mit welcher Haltung wir kommunizieren. Haltung in der Kommunikation ist ja auch heute unser Thema. Wir sind heute zu dritt, nämlich
Markus Flatten, einer der beiden Geschäftsführer von Mann beißt Hund.
Nadine Kraft, Redakteurin.
Und Nicola Wessinghage, auch Geschäftsführerin von Mann beißt Hund. Genau, wir haben damals für uns relativ klar definiert, dass es bestimmte Segmente gibt, für die wir nicht arbeiten wollen. Unter anderem waren das Autobranche, die Pharmabranche und die Rüstungsindustrie. Also das war, haben gesagt, aus diesen Bereichen möchten wir keine Kunden annehmen. Pharmabranche hatte da nochmal einen ganz bestimmten Hintergrund, weil wir da beide Erfahrungen gemacht haben in der Agentur, in der wir vorher gearbeitet haben.
Kannst du das mal ein bisschen ausbauen? Habt ihr negative Erfahrungen gemacht?
Ja, muss man schon sagen. Also wir hatten, ich persönlich habe für das erste Haarwuchsmittel für Männer medizinischer Art gearbeitet. Das war die Pille für den Mann, hieß das damals. Und das
die aber dann nicht Empfängnis oder Zeugung verhindert, sondern Haarwuchs fördert. Das ist ja auch, bricht ja auch schon Bände.
Genau, es war also ein sogenanntes Lifestyle-Medikament, wie sich dann in Gesprächen herausstellte, mit durchaus noch nicht klaren Spätfolgen, weil das junge Männer nahmen. Und ich habe damals gedacht, ich möchte das nicht machen. Also ich möchte nicht Menschen, jungen Menschen, irgendwelchen Anlass dazu geben über meine Kommunikation, dass sie ein wirklich Medikament nehmen, von dem sie noch nicht wissen, was es später mal auslösen wird.
Und der zweite, kann man vielleicht ergänzen, die zweite große Erfahrung war eine große Kampagne für ein Medikament, was dann nach 2, 3, 4, 5 Monaten vom Markt genommen werden musste, weil es eben bis zu tödliche Nebenwirkungen gegeben hatte und wo man sich dann auch seltsam fühlt, wenn man an der Einführungskampagne beteiligt war.
Mhm. Oh ja. Ja, sehr verständlich.
Mhm. Genau, und deshalb haben wir gesagt, also Pharmabranche ist natürlich wichtig, aber wir sind ja auch als Agentur eher aufgestellt, in die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren und wir halten es schon für richtig, dass Pharmakommunikation im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes eine Fachkommunikation bleiben sollte und aus dem Grunde, nicht weil wir die Pharmabranche grundsätzlich irgendwie nicht für sinnvoll halten, haben wir gesagt, das schließen wir einfach für uns aus. Und wir wollen für Kunden aus dem Bereich eben mit unserer Positionierung nicht arbeiten und haben das auch bislang, also es kamen jetzt auch keine großen Anfragen, weil wir da auch gar nicht mehr positioniert sind, obwohl wir natürlich Gesundheitskommunikation machen, aber eben eher für öffentliche Einrichtungen wie für Krankenkassen oder ähnliches. Aber das ist ein Beispiel dafür, was uns zu Anfang sehr wichtig war, wo wir gesagt haben, das werden wir durchziehen und da stehen wir auch mit unserer Person hinter dem, was wir hier jeden Tag machen, wie wir arbeiten und womit wir Geld verdienen wollen.
Und aus diesem, sagen wir mal, pauschalen Branchenausschluss, also es gibt noch andere Branchen, zum Beispiel Tabakindustrie, haben wir auch immer gesagt, wir werden jetzt auch keine Zigaretten-PR machen, obwohl es durchaus Rauchende unter unseren Mitarbeitern
und obwohl wir
für
eine Stiftung arbeiten, die in der zigarettenverarbeitenden Industrie das Unternehmen hat.
Also das
ist schon Weltmarktführer.
Genau.
Tatsächlich ja auch ein Punkt, muss man sagen.
Aber ich denke mal, es hat sich auch von diesem pauschalen Branchenausschluss weiterentwickelt oder war auch schon immer so gedacht, dass wir bestimmte Werte halt hochhalten. Also dass wir zum Beispiel jetzt im Kontakt mit Journalisten eine gewisse Offenheit pflegen und jetzt auch Kunden immer empfehlen, sich selber an diese Werte zu halten, um eben glaubwürdig und auch ja von den Medien akzeptiert zu werden. Also ein bisschen auch nach dem Motto, Lügen haben sehr kurze Beine.
Ist vielleicht für dich ja auch, du hast ja mal journalistisch gearbeitet, Nadine, bevor du zu uns gekommen bist. Kannst du
ja
mal erzählen?
Das ist in der Tat war das einer der Gründe, warum ich mich auch nicht so verbiegen musste, bei euch anzufangen, weil es schon sehr offensichtlich ist, dass ihr zu den Werten, die ihr kommuniziert, auch tatsächlich steht. Und ich habe fast 20 Jahre als freie Journalistin gearbeitet und da muss man sich ja auch gut überlegen, wenn es ums Thema Geld verdienen geht, was man alles macht und was man nicht macht. Aber für mich ist es tatsächlich immer wichtig gewesen, dass ich bestimmte Werte einfach durchtragen konnte durch meine Arbeit. Und das sind natürlich journalistische Werte, Aufrichtigkeit, Objektivität, Transparenz, Glaubwürdigkeit, aber das sind eben auch moralische Werte, die ich für mich selber definiere und die ich an mich selbst anlege. Und da ist in den letzten Jahren auch noch sehr stark das Thema Nachhaltigkeit dazugekommen, weil ich einfach auch bedingt vielleicht dadurch, dass ich selber Kinder bekommen habe, gemerkt habe, das geht einfach so nicht weiter. Und das finde ich schon sehr angenehm, dass man diese Werte hier in der Agentur lebt, teilt, dass die meisten Kollegen auch diese Werte haben und dass wir da ganz offen mit umgehen und das eben natürlich auch in der Kommunikation mit den Kunden und auch unsere Kunden dahin bewegen, sich zu ihren Werten zu bekennen, Werte zu finden tatsächlich, die aufzuschreiben, ja, und dann damit auch ein Stück Glaubwürdigkeit zu bekommen.
Ja, es gab ja auch durchaus mal Beispiele, wo wir da, sag mal, auf die Probe gestellt wurden oder wo Anfragen kamen, wo wir gedacht haben, ja, das Thema ist eigentlich interessant, aber können wir oder wollen wir einfach nicht machen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Anfrage einer Stiftung, wo es um Naturschutz ging und an Naturschutz ist an sich erstmal ein Thema, was
tolles
sehr
Thema,
nahe
ja,
liegt.
Genau.
Und dann haben wir eben ein bisschen recherchiert und gesehen, dass da einfach wirklich massive Klimawandelleugner oder Klimaleugner, sagt man heute, mit im Vorstand saßen und dass diese Stiftung schon eine sehr eigene Agenda hatten, mit der wir uns einfach nicht identifizieren konnten. Und dann haben wir diese Anfrage auch nicht, haben wir auch abgelehnt.
Ja, oder es gab auch ganz offensichtliche Anfragen, wo wir sofort gesagt haben, auf keinen Fall. Also es gab mal einen Anbieter von Vitaminpillen, die dann angeblich in der Krebstherapie alternativ eingesetzt werden könnten. Und da haben wir nicht mal überlegen müssen. Und es gab auch keine Diskussion unter uns. Also da waren wir uns, also das haben wir gar nicht genauer angesehen.
Finde ich spannend. Ich fand es auch faszinierend, als wir diesen Zukunftsworkshop jetzt am Jahresanfang gemacht haben, dass ja wirklich eins von den drei großen Themen, die sich hier rauskristallisiert haben, das Thema Werte war. Das ist ja nicht nur euch, sondern eben uns allen wichtig. Und dass wir uns da jetzt nochmal in so einen Prozess begeben, die wirklich festzuschreiben und klar zu kriegen, was ist eigentlich jetzt aktuell, was ist vielleicht in 10 Jahren aktuell, das ist schon sehr beeindruckend. Und finde ich auch gut, weil es einfach für uns zum Leben ja auch wichtig ist. Also man merkt das ja auch, wie überall die Leute nach Halt suchen und dann finde ich, wenn wir dann so ein Stück Wert weitergeben können, das ist schon sehr klasse.
Ja, und in so einem Workshop ist natürlich dann auch nochmal interessant, um herauszufinden, wo sind Schnittmengen und wo gibt es aber vielleicht auch Unterschiede. Also ich glaube schon, dass wir hier alle sehr homogen sind in dem, was uns wirklich, was so zentrale Werte sind, aber sicherlich gibt es auch mal Aspekte, wo der eine oder die andere sagt, da habe ich eine andere Haltung dazu. Also das kann sicherlich auch mal passieren.
Ja, das denke ich auch. Also, dass wir alle beim Klimastreik waren, ist das eine, aber deswegen muss ja nicht jeder auf Fleisch verzichten zum Beispiel. Das ist ja auch in Ordnung. Und diese Diversität, das ist, finde ich, ja auch, macht es ja auch erst interessant. Also, wenn wir alle gleich wären, das ist ja langweilig.
Habt ihr das Gefühl, dass das Thema Werte so ein Modethema ist? Also, dass das so gerade sehr en vogue ist oder dass das vielleicht auch im Kommen ist, dass sich Unternehmen mehr, also ich meine, es gibt ja auch dieses ganze Thema CSR, Corporate Social Responsibility, was in den letzten Jahren auch zugenommen hat, bis hin dann auch zu so Effekten wie Greenwashing und so. Glaubt ihr, das ist so ein Trend, wo alle mitgehen werden oder?
Also ich beobachte das gerade am Thema jetzt einfach Rechtsruck in der Gesellschaft, demokratiefeindliche Bewegungen, dass da doch mehr und mehr Unternehmen auch Positionen einnehmen, die sich vorher eher neutral gehalten haben oder nie auf die Idee gekommen wären, weil es auch wirklich auch an ihren Grundfesten rüttelt und dass die eigene Existenz letztendlich auch bedroht. Wir hatten ja vor einigen Wochen, letzten Monat, den Stammtisch Wissenschaftskommunikation und da war Jörg Bodanowitz, der Leiter der Unternehmenskommunikation der DRK da und hat von einem Beispiel berichtet, wie die DRK von einer Plakatkampagne, auf der ein Ehepaar zu sehen war, bei dem der Mann deutlich einfach eine dunklere Hautfarbe hatte und die Frau eine helle Hautfarbe. Und da gab es dann einen ganz klar rassistisch motivierten Shitstorm im Netz. Und die DRK hat spontan reagiert, also die Mitarbeiter der DRK haben sich vor dieses Plakat gestellt und gesagt, wir stehen dazu, wir finden unmöglich, was hier im Netz passiert und haben dadurch dann einen Candystorm quasi nahezu erlebt. Und es waren eben nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch der Vorstand der DRK, der sich auch ganz klar dazu geäußert hat, obwohl sie natürlich ansonsten tatsächlich eher sich aus, wenn es nicht gesundheitspolitische Themen sind, gar nicht zu solchen Themen früher vielleicht geäußert hätten. Und im Rahmen dieser Vorstellung, als Jörg Bodanowitz das bei uns vorgestellt hat, ging es auch um andere Unternehmen und Nomos-Uhren zum Beispiel, die ja in Ostdeutschland angesiedelt sind, haben das auch ganz klar diese Entwicklung, dass immer mehr rechtspopulistische, rechtsextreme Tendenzen im Osten zu beobachten sind, dann auch angefeindet und haben auch gesagt, wir arbeiten international, das fällt auch auf uns zurück. Also da gibt es sogar ein eigenes Interesse, sich zu diesen Werten zu positionieren. Und deshalb, um auf die Frage zurückzukommen, glaube ich, dass es da auch ein ganz akutes Bedürfnis und wirklich einen Sinn gibt, sich als Unternehmen da zu positionieren.
Ich könnte da zum Thema Nachhaltigkeit noch einhaken, weil du das ja auch angesprochen hast. Es gibt ja inzwischen für viele große Unternehmen so eine Verpflichtung, Nachhaltigkeitsberichte zu machen. Und klar, da kommt man natürlich dann auch in so eine Schiene rein, dass man anfängt, da muss man ja erstmal eine Wertediskussion im Unternehmen anschieben und so. Und ich glaube, je authentischer ein Unternehmen ist, also je sicherer die stehen, desto weniger besteht die Gefahr, dass die anfangen, über so eine Nachhaltigkeitskommunikation ins Greenwashing abzurutschen. Ich beobachte das vor allem bei Familienunternehmen, dass die oft, klar, die haben jemanden an der Spitze, der irgendwie mit seinem Wesen dafür steht, aber die sind einfach weniger anfällig für solche Tendenzen, sondern die haben immer schon eine relativ klare Unternehmensposition und denen fällt es dann auch relativ leicht, über eine Wertediskussion in eine Nachhaltigkeit reinzukommen, in eine tatsächliche Nachhaltigkeit und eben nicht nur irgendwelche Werte abzuhaken und da irgendwelche Vorgaben der EU zu erfüllen. Und es gibt aber auch Unternehmen, die über diese Pflicht tatsächlich anfangen, in den Unternehmen eine neue Kultur zu etablieren. Also man muss das auch ein bisschen differenziert betrachten. Ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung. Und ich finde auch, wir haben die ganzen 90er und frühen 2000er überhaupt nicht über Werte geredet. Und jeder hat nur irgendwie seinen Lifestyle gepflegt. Und ich finde es eigentlich toll, dass das jetzt wieder anders ist. Denn ich denke, das ist für uns gerade mit Blick auch auf diese Rechtsgeschichten und diesen Rechtsruck, den man vermeintlich oder tatsächlich erlebt. Also ich glaube, dass da auch sehr viel in der Öffentlichkeit passiert, weil wir als normale Bürger viel zu wenig dagegen halten öffentlich und dadurch so eine Meinungsblase entsteht. Aber ich finde gut, dass das sich jetzt eben dadurch ändert und wir da in so eine Diskussion reingeraten. Ich glaube, dass eine Gesellschaft sowas immer wieder braucht einfach.
Und was wir jetzt an den Beispielen ja auch gesehen haben, ist, dass es ja nicht eine reine, sag mal, Philanthropie ist, sondern dass man das schon auch aus einem Eigennutzen macht und daran ist ja auch nichts verwerflich. Also genauso wie man Corporate Social Responsibility, das wissen wir als Kommunikatoren selbst am besten, die macht man nicht nur wegen der Verantwortung, sondern die macht man natürlich auch, weil es eine Botschaft ist, weil es eine Glaubwürdigkeit schafft und auch natürlich eine Akzeptanz oder auch ein Image mit kreiert.
Klar.
Ist aber auch nichts Schlimmes dabei. Ich finde für mich selber so wichtig die Überlegung, was wäre denn eigentlich, wenn die Kommunikation, die wir selber machen, maximal erfolgreich wäre? Wie würde das denn dann eigentlich die Welt verändern? Also wenn du jetzt dir vorstellst zum Beispiel, man macht eine Verharmlosungskampagne für Tabak und erklärt den Menschen, Rauchen ist gesund, und stellt sich vor, das wäre maximal erfolgreich, dann würde man ja sagen, hat man die Welt nicht unbedingt zum Besseren verändert. Und so ist es eigentlich bei den Kunden, die wir haben, dass ich eigentlich jedem dieser Kunden wünsche, dass unsere Kommunikation maximal erfolgreich ist, weil ich hinter diesen Kunden auch ganz gut stehen kann.
Genau. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, wer das die Beispiele, die ich eben genannt habe, nochmal nachverfolgen will. Wir haben zu diesem Stammtisch, über den wir gesprochen haben, das ist ja ein Treffen, was wir alle zwei Monate anbieten für Wissenschaftskommunikatoren. Da gibt es auch in unseren Shownotes, also Links auf unserer Website, nochmal einen Hinweis zu dem Text, wo man das nochmal genauer nachlesen kann.
Ja, und nochmal zu uns als Agentur. Also wenn man die Agenturlandschaft anschaut, ich glaube letzten Endes nicht, dass dieser Trend, den wir vorhin besprochen haben, ganz grundsätzlich die Agenturlandschaft umkrempeln wird, weil es wird immer auch Agenturen geben, die dann für diese Unternehmen im Bereich Rüstung und so weiter arbeiten. Letzten Endes steht dahinter einfach das Geld und die Budgets. Also bisher ist mir auch nicht bekannt, dass diese Agenturen oder auch die Unternehmen wirklich Probleme haben, Mitarbeiter zu finden. Aber das ist eben nicht der Weg, den wir gewählt haben. Und für uns ist das Thema Werte auch, muss man ganz klar sagen, ein Thema, was uns von Bewerbern immer wieder gespiegelt wird, die sagen, ja, hier kann ich guten Gewissens arbeiten, weil das, was ich hier voranbringe, sind auch Sachen, die ich selber gut finde. Das ist eigentlich eine direkte Überleitung zu unserem Thema in der nächsten Woche, Entschuldigung, morgen. Und zwar wollen wir sprechen über Recruiting und eben die Frage, wie finden wir eigentlich unsere Mitarbeiter? Ja, so viel heute erstmal zum Thema Haltung und Werte und wir hören uns morgen wieder.
Bis morgen.
Tschüss.